Hallo, ich bin Klaus und heute erzähle ich euch von einem Erlebnis, das ich am Ostersonntag hatte und das mir zu einem wirklich österlichen Erlebnis wurde. Schön, dass du dabei bist. Ja, am Ostersonntag war ich Gast bei einer Geburtstagsfeier, die auf einem großen Gartengrundstück stattfand. Die Sonne strahlte, Büsche, Bäume und Blumen erfreuten das Herz. Die Gäste fanden Platz auf Bänken und labten sich am Essen, das in großer Vielfalt und verschiedensten Geschmacksrichtungen aufgetischt war, weil jeder Gast etwas mitgebracht hatte. Das sanfte Rauschen eines Flusses direkt neben dem Garten belebte das Gemüt, Kinder spielten auf der Wiese, die Erwachsenen fanden sich in Gruppen zusammen, um sich auszutauschen, lernten sich kennen und bereicherten einander. Natur und Menschen bildeten eine wundersame Einheit, in der es gar nichts Störendes gab. Es herrschten Freundlichkeit und Interesse füreinander, keine Spur von Streit oder auch nur unterschwelliger Aggression. In aller Unterschiedlichkeit der Menschen ereignete sich etwas, was den anderen und Unbekannten zu einem Erlebnis werden ließ, auch wenn man nicht alle Ansichten teilte. Ein unglaublicher Reichtum und Friede strahlte jedenfalls davon aus. Als ich dies alles in einem Augenblick der Stille wahrnahm, wurde es mir zu einem Gleichnis des von Gott verheißenen österlichen Lebens. Das war das Leben, wie es sein soll. Sicher nur ein kurzer Moment in dieser unvollkommenen und mühseligen Welt. Aber in diesem Moment steckte eine doppelte Erinnerung. Zum einen an die Verheißung eines neuen Lebens in einer anderen Welt und zum anderen daran, was unser Leben schon jetzt sein könnte. Ich musste angesichts dieses friedlichen Bildes an die kriegsgeplagten Menschen in der Ukraine, im Gazastreifen und im Sudan denken. Menschen, die doch auch nichts anderes wollen, als ein Leben zu leben, das es wert ist, auch wirklich so genannt zu werden. Sie wollen im Miteinander und füreinander zusammen sein, sich aufeinander freuen und ihr Glück teilen. Die Kinder wollen sorglos spielen und eine lebenswerte Welt entdecken. Die Jugendlichen wollen sich verlieben, die Erwachsenen ihre Zukunft bauen und die Alten in Frieden die Früchte ihre Arbeit ernten, bis sie einst aus dieser Welt abberufen werden. Die Bibel zeichnet unterschiedliche Bilder einer neuen Welt. Und diese Bilder können schon deshalb keine fotografischen Abbildungen des Kommenden sein, weil sie in großer Vielfalt auftreten. Es ist selbstverständlich, dass gerade im Blick auf diese Zukunft all unser Erkennen Stückwerk bleibt. Dennoch sind diese Bilder nicht belanglos. Sie versuchen mit menschlichen Worten das Unbeschreibliche zu beschreiben. Die Bilder zeichnen eine Welt, in der den Hilflosen und Elenden Recht widerfährt, dem Treiben der selbstsüchtigen Unterdrücker und gottlosen Menschenfeinde aber ein Ende bereitet wird. Kein Tier ist dem anderen Feind und Säuglinge spielen gefahrlos bei der Schlange. Alles Lebendige ist miteinander versöhnt und die Völker der Welt strömen nach Jerusalem, um anzubeten. Keiner wird als Fremder ausgeschlossen, keinem wird der Zutritt zur Stadt verweigert. Alle sind willkommen, um gemeinsam das Leben zu feiern. So ein biblisches Bild der Zukunft. Ein anderes Bild spricht von einem feierlichen Gastmahl, zu dem als die geladenen Gäste Wichtigeres zu tun haben, die Bettler, Blinden und Krüppel eingeladen werden. Und diejenigen, die als Ausgeschlossene vor der Stadt leben müssen. Sie alle können die Speisen und den Frieden und die Heiterkeit dieses Festes erleben, was den ursprünglichen Geladenen versagt bleibt. Wieder ein anderes Bild zeichnet das neue Jerusalem, das von Gott her aus dem Himmel herabkommt. Eine Gartenstadt ähnlich wie das Paradies und eine Stadt von kosmischen Dimensionen. Eine Stadt, die eine Würfelform hat, bis an den Himmel reicht sie und in ihr gibt es weder Leid noch Tod. Hier ereignet sich das, woran der Turmbau zu Babel kläglich scheiterte, nämlich Gottes Gegenwart spürbar zu machen. Die Stadt strahlt die Herrlichkeit Gottes aus wie ein Jaspis. Ihre Mauer ist aus demselben Edelstein gebaut und die Stadt selber besteht aus reinem Gold. Sie hat nach jeder Himmelsrichtung drei Tore, die aus Perlen bestehen und die niemals geschlossen werden, damit die Völker mit ihrer Herrlichkeit und Pracht von allen Seiten in sie hineinströmen können. Was für ein Bild! Natürlich nur ein Bild, nicht mehr, aber ein aussagekräftiges Bild. Jerusalem steht dabei das antike Machtzentrum Babylon gegenüber, in der frühen Christenheit ein Deckname für die Weltstadt Rom. Sie ist mit ihrem Weltherrschaftsanspruch die große Hure, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden. Sie verführt die Völker der Welt mit ihrem materiellen Reichtum und scheinbaren Glanz. Und sie ist trunken vom Blut derer, die Jesus bezeugten und aller, die hingeschlachtet wurden auf Erden. Die Herrschaft dieser Stadt bringt Leid und Tod, während im neuen Jerusalem das Leben gedeiht und Heilung geschieht. Dort, wo alle weltliche Macht sich konzentriert, dort wohnen die dämonischen Mächte. In der neuen Weltstadt aber wohnt Gott mit den Seinen. Die Machtzentren unserer Welt haben jedoch keinen Bestand. Sie werden vergehen, so wie der Reichtum und die Macht Babylons und Roms vergangen sind. Deshalb sind wir aufgerufen, uns dem Einfluss der gegenwärtigen Weltmächte zu entziehen, damit wir nicht mit ihnen schuldig werden. Und stattdessen sollen wir der kommenden Stadt Gottes entgegenziehen. Die Lebensverheißungen durch Reichtum und Macht sind eine große Täuschung. In der Gottesstadt gibt es erfülltes, geheiltes und ungefährdetes Leben umsonst, das heißt, ohne dass man sich dieses Leben durch materiellen Reichtum und irdische Macht sichern muss. Bekannt ist das Bild von Jerusalem als der Friedensstadt, in der man das Kriegführen nicht mehr lernen wird. Ich lese eine Übersetzung von Otto Kaiser. Und es wird geschehen. In künftigen Tagen steht fest gegründet der Berg des Hauses Jahwes, an der Spitze der Berge und erhabener Hügel. Dann strömen zu ihm alle Heiden und kommen viele Völker und sagen, kommt und lasst uns zu Jahwes Berg, zum Hause des Gottes Jakobs ziehen, dass er uns seine Wege lehre und wir auf seinen Pfaden wandeln. Denn vom Zion ergeht Weisung und das Wort Jahwes von Jerusalem. Dann richtet er zwischen den Heiden und bescheidet vielen Völkern. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflügen und ihre Lanzen zu Winzermessern. Nie mehr erhebt Volk wieder Volk das Schwert, noch lernt man ferner das Kriegen. Haus Jakobs, kommt und lasst uns im Lichte Jahwes wandeln. Es ist deutlich, dass uns hier, wie in den davor geschilderten Bildern auch, ein Zukunftsbild vor Augen gestellt wird. Bemerkenswert ist, dass der Prophet, dem alttestamentlichen Vorstellungsrahmen entsprechend, hier kein Jenseits in den Blick nimmt, sondern die Vollendung der Weltgeschichte im Diesseits. Uns hingegen erscheint es unvorstellbar, dass seine Verheißung sich im Diesseits erfüllt. Zu groß erscheint uns die Verführung, Gewalt anzuwenden zur Durchsetzung eigener Interessen. Zu groß ist die Angst um den eigenen Lebensstil. Zu groß der Hass auf den Andersdenkenden und Anderslebenden. Doch auch wenn wir die Erfüllung dieser Verheißung im Jenseits verorten, ist deutlich, im Lichte dieses Gottes und seiner Verheißung sollen wir schon jetzt unser Leben führen und um eine Zukunft ringen, die der großen Verheißung Gottes entspricht. Kommt und lasst uns im Lichte Jahwes wandeln, schon jetzt. Vielleicht haben wir in der Zeit des stetig zunehmenden materiellen Wohlstands dieses Ringen um die Zukunft aus dem Blick verloren. Vielleicht wurde uns ein Wohlstand selbstverständlich, der mit Gottes Zukunft aber nicht viel gemein hat. Heute sehen wir, wie gefährdet diese Zukunft Gottes ist. Die gegenwärtigen Kriege und Krisen bergen aber die Chance, unseren Blick wieder auf die Zukunft zu richten. Nicht irgendeine Zukunft, nicht die von Machthabern und Zeitgeistern anvisierte Zukunft, sondern die von Gott verheißene. Nehmen wir sie in den Blick, dann weist sie uns die Richtung für unser Ringen um eine lebenswerte Welt. Es ist die Chance, die Zukunft wieder als das zu sehen, was sie ist, eine ständige Herausforderung und Aufgabe. Christinnen und Christen leben nicht zukunftsorientiert, wenn sie sich der Verheißung eines ewigen Lebens im Jenseits erfreuen und zugleich das Ringen um ein lebenswertes Leben im Diesseits für entbehrlich halten. Wer seinen Mitmenschen die Tür zum ewigen Leben öffnen will, ist unglaubwürdig, wenn ihm das zeitliche Leben derselben Menschen gleichgültig ist. Wer der Verheißung glaubt und den Messias Jesus erwartet, der ist gerufen, ihm schon jetzt den Weg zu ebnen. So ist mir das Gartenfest mit seinen Freuden, das mir zum Gleichnis des Himmelreichs wurde, keine Vertröstung auf das Jenseits, sondern ein Ansporn zur Weltgestaltung. Was brauchen Kinder, um glücklich zu sein? Sie brauchen eine heile Atmosphäre, ein freundliches Miteinander, ein Zuhause, das ihnen Geborgenheit und Frieden bietet. All das, was im Gartenfest Wirklichkeit war. Sie brauchen keine mit Spielzeug vollgestopften Schränke, um glücklich zu sein. Und Erwachsene brauchen keine mit Gütern vollgestopften Wohnungen, keine Luxuslimousinen und prall gefüllten Bankkonten. Die Kinder zeigen uns, Wohlbefinden ist mehr als materieller Besitz. Es ist darum auch mehr als eine bestimmte Weise des Wirtschaftens. Unsere Weise des Wirtschaftens hat es bislang nicht vermocht, einen Ausgleich zwischen Armen und Reichen herbeizuführen, so dass es niemandem mehr am nötigsten mangelt. Noch dazu scheint es politisch nicht gewollt oder nicht durchsetzbar zu sein, die Tore offen zu halten für jene, die sich aus Armut und Krieg zu uns aufmachen. Bleibt zurzeit nur, dass Kriege soweit immer möglich vermieden werden und Einzelne von ihrem Überfluss abgeben, um die Ursachen der Flucht zu bekämpfen. Solch einen Ausgleich zwischen Armen und Reichen forderte schon der Apostel Paulus, als er zu Spenden für die verarmte Gemeinde in Jerusalem aufrief. Doch Spenden können nur eine Übergangslösung sein, bis endlich die Kultur des Krieges weltweit geächtet und das System des Wirtschaftens so verändert ist, dass auch die Armen von ihm profitieren. Es bedarf nicht viel, um ein erfülltes Leben zu führen. Es bedarf aber wenig, um ein erfülltes Leben zunichte zu machen. Ein Gartenfest mit hungernden Mägen ist unvorstellbar. Und auch im Krieg hätte es jenes Gartenfest mit seiner entspannten und geborgenen Atmosphäre nicht gegeben. Doch die Weltmächte, die solche Feste hier unmöglich machen, werden vergehen. Und Gottes der Welt bestimmte Zukunft wird sich endgültig durchsetzen. Diejenigen aber, die die himmlische Gartenstadt schon jetzt in den Blick nehmen und sie, so gut es auf Erden möglich ist, zu verwirklichen trachten, die sind ihrer Zeit voraus. Ihrer Zeit voraus zu sein, ist die österliche Perspektive der weltweiten Christenheit. Denn zum christlichen Osterglauben gehört nicht nur die Erlösung einzelner Individuen, sondern auch des Gemeinschaftslebens. Vom verheißenen ewigen Gemeinschaftsleben her fällt ein erlösender Blick auf unsere irdischen Gemeinschaften. Und diese erlösende Perspektive leitet dazu an, für die irdischen Gemeinschaften zu beten, sie stetig zu erneuern und der ewigen Gemeinschaft so weit wie möglich anzugleichen. Wo das gelingt, ereignet sich in unserer todverfallenen Welt schon etwas von der verheißenen Zukunft, in der Leid und Tod überwunden sind und Geborgenheit und Friede herrschen. Das war's von mir. Auf meiner Website christseinverstehen.de findest du übrigens die vielen biblischen Belege, auf die ich mich beziehe. Sei selber reich gesegnet mit der österlichen Hoffnung, die uns miteinander verbindet.